Herzlich willkommen zum Bibeltalk Nummer 218. Titel wird Zeitreise in meine Kindheit, sprich 80er Jahre sein. Und ich mag euch mitnehmen und gut 40 Jahre in die Vergangenheit zurückversetzen. Da, wo ich groß geworden bin, zu Zeiten, wo es noch 3 Fernsehprogramme gab, nicht die Vielfalt von heute, und Fernsehen ist ja mittlerweile auch fast kein Thema mehr. Es wird ja eher gestreamt als durch die Kanäle gesappt. Da, wo mein Weihnachten in der Regel noch weiß war, geprägt war von Schlittenfahren, draußen sein, Iglus bauen, Schlittschuhlaufen etc. Und Weihnachten war damals für uns irgendwo ja schon was Besonderes. Es gab damals noch die ZDF-Weihnachtsserien, begonnen mit Tim Thaler, Madita, Silas, Jack Holborn, Patrick Packard. Irgendwann bei Anna bin ich persönlich dann ausgestiegen. Das war dann nicht mehr so ganz meine Welt. Die 80er waren für mich geprägt durch so Zeichentrickserien wie Captain Future, die ich mir auch ab und zu gerne immer noch mal wieder anschaue, aber auch so Sachen, die auch heute immer noch so ein Stück weit ja bekannt sind, wie die Indiana Jones Trilogien, Star Wars, die dort mit den ersten Filmen rauskamen. Karate Kid wird vielleicht der ein oder andere von euch noch kennen. Ein Film, den ich geliebt habe, ist Highlander gewesen, E.T., Rocky war ein Thema, das Boot sind so Sachen, die dementsprechend halt besonders in den 80ern gewesen sind. Und 80er war gerade so rund um Weihnachten auch immer so, der Gegensatz zwischen, bin ich eher aus der Lego-Ecke kommt oder bin ich jemand, der Playmobil gespielt hat. Ich persönlich bin bis heute immer noch Lego-Spieler. Aber das wird halt so ein Stück weit auch in der Kindheit fixiert. Keine Sorge, ich komme gleich auch noch zu Brettspielen, aber ich mag nochmal den Rahmen aufmachen, in der wir uns damals da so bewegt haben. 80er hieß auch viel Lesen. Für mich war das TKKG, die aufkam, 3 Fragezeichen. Und was halt auch ein Stück weit da war, waren ja die ersten Computer, die auf die Welt gekommen sind, insbesondere jetzt die Heimcomputer, der Atari bzw. Amiga. Ich weiß noch, dass wir als ganz kleine Kinder das erste Spiel hatten, das hieß Pong, und das war so ein Tennisspiel, wo man eigentlich mit so einem kleinen Cursor, der auch nicht irgendwie per Bluetooth oder wie auch immer angebunden war, sondern natürlich eben halt mit Kabel, eigentlich nur immer hoch und runter ziehen konnte. Und somit dann ja am Bildschirm so eine Art Tischtennis oder Tennis gespielt hat, was dann mit der Zeit auch irgendwann immer schneller wurde. 80er waren im Fernsehbereich, um da nochmal drauf zurückzukommen, auch so Sachen wie Wetten, dass, die damals entstanden sind, oder Verstehen Sie Spaß, Sendungen, die es auch heute noch irgendwo immer gibt, aber vielleicht gar nicht mehr in der Intensität nachgefragt worden sind. Und 80er waren halt auch der Startpunkt von ganz vielen Serien, wie die Lindenstraße, die Schwarzwaldklinik, das Traumschiff, ALF, das A-Team, Hart aber herzlich, Dallas, Denver Clan, Miami Vice, also Sachen, an die ihr euch vielleicht in der einen oder anderen Art und Weise dann auch zurückerinnern mögt. Und die 80er sind auch Ursprung von ganz, ganz vielen Weihnachtshits, die uns heute noch um die Ohren geschlagen werden. Es vergeht ja fast kein Tag ohne den Ohrwurm von Wham oder Chris Rea, Driving Home for Christmas, Do They Know It's Christmas, We Are the World, oder die Weihnachtsbäckerei von Rolf Zukowski, was bei uns Kindern damals sehr, sehr beliebt war. Mittlerweile, muss ich fairerweise sagen, kann ich es fast nicht mehr hören. Auch wenn spannenderweise jetzt vor kurzem zum Jubiläum des Liedes eine Sonderbriefmarke von der Deutschen Post herausgegeben worden ist. die wiederum spannenderweise mit dem Tipptoy-Stift verbunden ist, der ja von Ravensburger als Spiel oder vielmehr Spielzeug herausgegeben worden ist. Und finde ich also an der Stelle auch spannend, hier den Bogen zu finden. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Masters of the Universe war eine Sache, die ich tatsächlich nicht spielen durfte. Da waren meine Eltern strikt dagegen. So Plastikpuppen, die kamen einem ja nicht ins Haus. Und von daher durfte ich dann immer nur bei Freunden mitspielen und habe dann dementsprechend ja diese Figuren dann da schätzen. Lieben würde ich jetzt, wäre mir ein bisschen zu weit, aber damit gespielt zumindest. So, spielen. Die 80er Jahre oder vielmehr 79 ist auch, sind auch so zwei markante Punkte, die eben halt passiert sind. Zum einen wurde 78 und dann 79 in der Auszeichnung das Spiel des Jahres ins Leben gerufen. Damals hatten sich ja, ein paar Leute zusammengetan, unter anderem der leider viel zu früh verstorbene Michael Herz, die eben halt gedacht haben, Entschuldigung, Jürgen Herz, die eben gedacht haben, wir müssen in irgendeiner Form ja das Spielen nochmal anders in den Mittelpunkt heben und haben damit eben halt das Spiel des Jahres gekürt, was auch schon damals ein Jurypreis war. Und 79 war es dann soweit mit Hase und Igel, was ja auch bei Ravensburger vor ein paar Jahren dann nochmal so eine Jubiläumsausgabe erfahren hat, wurde das erste Spiel dann ausgezeichnet. Autor des Spiels ist David Parlett. Und ich finde, das Spiel hat immer noch so seinen Reiz. Ganz, ganz gelegentlich hole ich mir das Spiel dann nochmal heraus und ja, spiele es dann eben halt mit meiner Familie. Im gleichen Atemzug wurden damals im 79 auch andere Spiele zumindest ja, auf die Nominierungsliste oder Erwähnungsliste gesetzt. Unter anderem Acquire, was ja auch bis heute noch auf den Brettspielen zu finden ist, Brettspieltischen zu finden ist, was glaube ich jetzt von Renegade Games, wenn ich es nicht völlig falsch vor Augen habe, nochmal wieder neu aufgelegt werden wird. Senso, auch spannend, dass so ein elektronisches Spiel damals von der Jury mit ja auf den in die Nominierungsliste gepackt worden ist, war damals dabei. Das werdet ihr vielleicht noch kennen. Das war dieser Automat mit den vier farblichen Feldern. Und man musste sich dann merken, in welcher Reihenfolge jetzt diese Töne entstanden sind und die dann eben auf diesem Automaten nachdrücken. Auch spannend, dass so ein Spiel, was eigentlich ja ein Solo-Spiel ist, eben halt dort ausgezeichnet worden ist. Und mit Alaska, das Spiel habe ich mir tatsächlich dann über Jahre später nochmal neu besorgt von Ravensburger, kam sogar so ein richtig fieses Spiel auf die Nominierungsliste, wo eben halt Eisschollen schmelzen und ja, wir versuchen eben halt uns zu retten und möglichst aber unsere Mitstreiter ja in Anführungszeichen ertrinken zu lassen. Das hat damals auch in den Kinderzimmern für ganz schön viel böses Blut gesorgt, aber es war halt so. Und noch ein Solospiel, was ausgezeichnet worden ist, dann ein Jahr später, 1980, war der Rubik's Cube, der Zauberwürfel, der damals in die Kinderzimmer kam. Auch sehr spannend, dass die Jury sich damals dazu schon entschieden hat, eben halt auch Solospiele auszuzeichnen. Und hier war es tatsächlich ja, ja, eher so eine Art Spielzeug, was da ausgezeichnet worden ist. Übrigens Looping Louie, was mittlerweile ja bei der einen oder anderen Party für ein feuchtfröhliches Erlebnis sorgt, gehört ebenfalls zu ausgezeichneten Spielen oder zumindest zu nominierten Spielen, nämlich 1984. Aber wir gehen weiter. Nach Hase und Igel kam dann Rummy Cup, ein Spiel, was ja das Spiel Rommi eben halt in Plättchen aufgenommen hat. Auch ein Spiel, was ich über ganz, ganz viele Jahre mit meinen Eltern zusammengespielt habe, was in jeden Urlaub mitkam, weil es eben halt auch kurz und knack verstaubar war. Ich meine, damals waren die Autos ja auch nicht so groß, wie sie heute vielleicht sind. Und wenn da der Kofferraum gepackt werden musste, da war das Packen des Autos, wenn man dann in die Niederlande fuhr, oder wir sind auch häufig nach Bayern oder nach Italien gefahren, da musste man schon ein Stück weit mehr gucken. Und viele Spiele mitzunehmen in den Urlaub war dann meistens eben halt nicht gang und gäbe. Wie es also auch bei meinen Eltern so war, haben wir insbesondere sehr viele Kartenspiele damals gespielt. Rommi, Canasta, Schwarzer Peter wird ja heute noch gar nicht mehr so gerne gesehen. Oder Autoquartetts. Ich habe endlose Autoquartett-Partien mit meinem Bruder auf der Rückbank gespielt, wo wir ja zig Kartenspiele am Ende und gesleeved worden ist damals ja nicht. Das gab es noch nicht. Ist ja eher so ein Thema jetzt aus den letzten 10 Jahren. Also dementsprechend sah man das den Kartenspielen dann auch an. Und auch so ein Rommi und Canasta-Spiel hat dann nicht ewig gehalten, war aber abends immer so ein Thema, wo meine Eltern auch Lust hatten mitzuspielen. Übrigens, Spielen war in den 80er Jahren spannenderweise eher ein Thema für Familien. Das heißt, Eltern haben sich mit ihren Kindern an den Tisch gesetzt und das fand in der Regel dann auch eher Samstag, Sonntag statt. Also in der Woche eigentlich gar nicht. Da wurde dann ja gearbeitet. Das war halt so die Mentalität. In der Woche arbeiten, Wochenende ist dann Ausruhenzeit und auch Familienzeit. Auf die wurde halt auch viel Wert gelegt. Und dann haben wir dann eben halt Brettspiele gespielt. Meistens samstags abends oder aber sonntags. Sonntags war ja so absolut heilig. Da wurde auch relativ wenig sonst gemacht. Also, dass meine Eltern irgendwie rausgegangen sind am Sonntag, kann ich mich nicht erinnern. Das war eigentlich immer Familientag. Ist sicherlich heute auch bei vielen Familien noch so der Fall. Wird aber zunehmend aufgeweicht, ohne dass ich mir jetzt da ein Urteil bilden möchte. Jetzt keine Diskussion, aber ich fand es halt spannend, dass so der Sonntag stand eigentlich immer so rund um das Spielen. Und während wir im Sommer eben halt durch Urlaube wesentlich mehr gespielt haben, Kartenspiele rausgeholt haben, war dann so die Winterzeit oder auch Weihnachtszeit. Weihnachten gab es in der Regel häufig das Spiel des Jahres, was eben halt Eltern als Auszeichnung angesehen haben, was also auch heute noch immer der Fall ist, gab es dann halt das Spiel des Jahres oder das Spiel des Jahres aus den Vorjahren, was dann eben halt ja an den Tisch gebracht worden ist. Und da hatte man eben halt auch mehr Platz und konnte dann dementsprechend halt auch die Spiele ausprobieren. Aber es wurde tatsächlich mehr mit Kindern gespielt und Spielen hatte immer so einen kindlichen Bezug. Und ich habe es bei den Erwachsenen selten erlebt, dass die tatsächlich sich hingesetzt haben und haben gespielt. Also nicht so, wie das bei mir jetzt heute ist, wo ich mich mit Freunden treffe und mit denen mich hinsetze, verschiedene Spiele ausprobiere und auch nicht eine unerhebliche Anzahl an Spielen. War Spielen damals tatsächlich Familie. Meine Eltern haben sicherlich mal mit Bekannten Rommi gespielt. Das ging auch so eine Zeit lang so, dass man da halt, um Pfennigsbeträge, wir waren ja damals noch bei D-Mark und Pfennig, Pfennigsbeträge aufgeschrieben hat und dann ist man einmal im Jahr davon essen gegangen. Aber vom Grundsatz her war Spielen nichts, wo man sich dann in der Gesellschaft irgendwo verabredet hat, sondern tatsächlich immer dann, wenn Kinder irgendwo mit dabei waren. Ist vielleicht auch ein Grund, warum in der Generation, in der ich selber groß geworden bin, es immer noch sehr, sehr viele Leute gibt, die ja dieses Gedankengut halt in sich tragen. Also Spielen in der Familie, Spielen unter Erwachsenen eher nicht. Also ich kenne da auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, und ich habe eben halt nicht nur Spielende, die ich als solches benennen möchte, kenne ich halt viele, die das Thema Brettspiel eigentlich ja nicht so ihr eigenes sehen. Da passiert es jetzt mittlerweile schon mal, dass zum Beispiel so ganz leichtgängige Sachen wie ein Hitstar rausgeholt werden, um eben halt auch in einer Erwachsenenrunde zu spielen. Aber dass man sich tatsächlich hinsetzt und zu zweit, zu dritt, zu viert ein Gesellschaftsspiel rausholt und das spielt, ohne dass irgendwelche Kinder da im Bezug sind, ist tatsächlich deutlich geringer. Und ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass es nicht in dem Maße vorgelebt worden ist. Also, dass man nicht gesehen hat, hey, meine Eltern spielen auch, finde ich cool, mache ich dann weiter. Ist halt bei mir auch so geprägt gewesen. Ich habe ja dann bis Ende der 80er viel gespielt. Dann war eine ziemlich lange Durststrecke sozusagen. Und erst mit den Siedlern von Catan, was ja 95 dann rausgekommen ist, hat das Ganze dann wieder so langsam angefangen, dass man halt dann auch im Freundeskreis gespielt hat. Und da gab es tatsächlich auch Leute, die dann mit zum Spiel gefahren sind und dementsprechend dort auch mal ein, zwei Spiele mit nach Hause genommen hat. Nicht so wie das heute ist, wo es dann eher im zweistelligen Bereich ist, was dann an Spielen in den Kofferraum hineinwandert. Spiel in Essen ist an der Stelle auch ein gutes Stichwort, denn die Spiel in Essen wurde in der gleichen Zeit also gegründet und ging ja aus einer Veranstaltung an der VHS in Essen hervor. Und wer damals gedacht hätte, dass aus dieser kleinen Veranstaltung mittlerweile die weltgrößte Brettspielmesse geworden ist, der hätte sich das mit Sicherheit nicht erträumen lassen. Damals gab es halt auch schon ein paar in Anführungszeichen verrückte Erwachsene, die eben halt sehr gerne gespielt haben. Ich glaube, der Anteil damals bei der VHS in Essen, was Erwachsene zu Kindern anging, war auch deutlich größer. Aber das war halt ja eine sehr, sehr starke Nische, in der man dort unterwegs war. Und dieser Wandel, dass Brettspiele eben halt was auch für Erwachsene ist, oder jetzt spricht man ja von Kids, wo auch beispielsweise auf der nächsten Spielwarenmesse in Nürnberg eine Sonderausstellung halt auch ins Leben gerufen wird, weil man eben halt zunehmend erkennt, dass Erwachsene eigentlich dieses Spielen nie losgelassen haben und eigentlich sogar tatsächlich auch viel Lust haben zu spielen. Ist übrigens an der Stelle auch ein sehr, sehr spannendes Phänomen, wenn ich jetzt mit den Leuten spreche, die eben halt aktuell mit mir spielen. Denen ging es an vielen Stellen ähnlich, da ist es immer so ein bisschen dahin gewabert und dann gab es irgendein Erlebnis, wo man dann gesagt hat, wow, macht doch Spaß und lass uns doch wieder häufiger treffen. Und daraus ist dann glücklicherweise eben halt auch ein langfristiges Hobby passiert. So, ich war jetzt in den 80ern bei Rummy Cup, was dann dort gewonnen hat. 81 gab es das Spiel Focus, was bei mir tatsächlich nicht so im Fokus war. Kann ich mich auch gar nicht so richtig dran erinnern. Die Recherchen jetzt zu der Sendung haben ergeben. Und das ist halt auch eine damalige Besonderheit gewesen, dass Focus mehrfach auch eingereicht worden ist. Auch der Gewinnertitel 82 Sagerland war mehrfach auch nominiert. Das hat die Jury damals noch zugelassen. Heute gibt es ja diesen sehr, sehr strikten Zeitplan. Spiele, die so bis Ende März, Anfang April herauskommen, gehören noch in den aktuellen Jahrgang hinein. Alles, was danach kommt, ist eben dann in dem neuen Jahrgang schon zu sehen. Deswegen sorgt auch manches Spiel halt immer noch bei Fans für Verwirrung, die vielleicht ein Spiel sehen, was im April oder Mai herausgekommen ist und sich wundern, obwohl es ein gutes Spiel ist, dass es dann nicht auf der Nominierungs- oder Auswahlliste landet, weil eben halt die Jury dort für sich so feste Zeitpunkte hat. Das war damals noch anders, da konnte ein Spiel auch mehrfach nominiert werden. Wie gesagt, ich glaube, Focus war in Summe sogar 3- oder 4-mal nominiert. In Sagerland gab es schon früher ein Dampfrost, was hinter gewonnen hat, gab es früher Heimlich und Co. Also sehr, sehr spannend, dass eben halt Spiele über mehrere Jahre immer wieder auch eingereicht worden sind und über die Jury dann Berücksichtigung erfahren haben und dementsprechend zumindest dann auf Nominierungslisten oder Auszeichnungslisten gelandet sind. 82 Sagerland, was ja jetzt gerade in einer Winteredition von Ravensburger nochmal neu herausgebracht worden ist, war so ein Spiel mit so einem märchenhaften Charakter, wo es halt auch um Behalten von Gegenständen, die unter diesen Tannen waren, was man eben halt für sich behalten musste und nochmal so auch materialtechnisch nochmal sowas eine Besonderheit hatte, ist sicherlich eins der ersten Familienspiele, wo Material halt auch nochmal wichtig war und dementsprechend nicht nur Püppchen, die nach vorne gesetzt worden sind oder irgendwelche Plättchen oder Karten, die im Spiel waren, sondern hier hatte ich ein haptisches Erlebnis durch die Bäume, die ich eben halt dann hochnehmen musste, um eben mir die Gegenstände, die da drunter waren, zu merken. 83 kam dann Scotland Yard auf den Tisch. Ein semi-kooperatives Spiel, was es, und ich bin jetzt nicht so tief in der ganzen Brettspielgeschichte drin, aber was es in der Form auch nicht gegeben hat, wo wir eben halt eine Person quer durch London jagen mussten. Und das Ganze eben halt mit verdeckten Informationen. Denn der Mr. X, der mit dieser schwarzen Figur damals eben halt durch London raste, tauchte immer mal wieder auf zu bestimmten Zeitpunkten und dann musste man sich gemeinschaftlich verabreden, wer geht jetzt wohin, wer hat noch welche Tickets, die er nutzen kann und wie können wir Mr. X einkreisen oder eben halt auch vielleicht nicht. Und ich kann mich da an sehr, sehr spannende Partien erinnern, als Mr. X, wo man halt geschwitzt hat, dass jemand so gerade haarscharf an dem Ort vorbeigerannt ist. Oder aber eben halt auch an die intensiven Diskussionen innerhalb der Gruppe, die wir dort geführt haben. Wer geht jetzt wohin? Wer hat noch welche Sachen? Welche Züge können wir gegebenenfalls machen? Wir mussten ja auch immer aufpassen, dass Mr. X natürlich uns zugehört hat und dementsprechend halt auch seine Informationen dann dafür genutzt hat, um eben seine Züge dementsprechend mitzuplanen. 84 ist wieder so ein Spiel, was ein Stück weit an mir vorbeigegangen ist. Das lag aber tatsächlich auch an diesem etwas abstrakten Spielplan, nämlich Dampfross. Ich hatte ja schon gesagt, das Spiel ist sogar aus den 70ern, wurde dann eben halt von Schmidt-Spiele aufgelegt und ein x-tes Mal auch eingereicht. Und hier mussten wir auf einem Fahrplan, der aus verschiedensten Sechsecken bestand. Da muss ich sagen, war das Spiel Brett und Feld auch nicht so einladend. Also zumindest jetzt für mich, dass das irgendwo nachhaltig in Erinnerung geblieben ist. Also den 84er Jahrgang haben wir dann auch ausgesetzt, um dann aber sehr intensiv in den 85er Jahrgang einzusteigen. Nämlich das Sherlock Holmes Criminal Cabinet, was damals bei Cosmos herauskam und inzwischen bei Space Cowboys nochmal neu aufgelegt worden ist. Und das war nochmal ein ganz besonderes Spiel, weil hier war ganz viel Material drin, viele Bücher, ein Telefonbuch und so weiter, wo wir eben halt gemeinschaftlich, auch eins dieser Spiele, wo Kooperation halt wichtig war, gemeinschaftlich eben halt rausfinden mussten, wo die jeweiligen Täter dieser Verbrechen eben halt waren. Und dementsprechend war das so eine Besonderheit, die es in der Form davor nicht gegeben hat. Auch mit diesem Material, der Karton noch so in so einem 80er Jahre Braunton gehalten, eher ein geheimnisvoll, im Nachhinein muss man jetzt sagen, so ein bisschen oldschool, nicht so hundertprozentig einladend. Hab das Spiel aber tatsächlich noch in meinem Schrank liegen und auch die Neuauflage guck da immer noch mal gerne rein, weil da auch wunderbare Kindheitserinnerungen mit sich drunter verbergen. Ja, und dann ab 86 aufwärts fangen dann die Jahre an mit den Autoren, mit denen wir auch alle groß geworden sind, nämlich einem Wolfgang Kramer, der direkt zweimal den Preis abgeräumt hat, beziehungsweise dann in der Folge sogar fünfmal. denn er hat mit Heimlich und Co. auf Achse, dann später El Grande, was so ein Meilenstein halt auch im Kennerspielbereich ist. Also das El Grande war, glaube ich, zumindest aus den Schilderungen der Jury auch zu hören. Da sind wir aber dann schon in den 90ern. Eben halt so die Entscheidung, boah, die Spiele werden jetzt immer komplexer, immer aufwendiger. Wir müssen tatsächlich mal einen Kennerspielpreis einführen, was aber dann immer noch eine lange, lange Zeit gedauert hat, bis das Ganze dann eben halt gestartet ist. Und ein Autor, der eben halt sich auftat, ach so, Tikal und Torres waren auch noch zwei Preise, die der Wolfgang Kramer eingeheimst hat. Und die ihn, das konnte ich in einem Interview mit ihm mal ja auch erfahren, auch immer noch wieder antreiben, ja, ich sag mal, einen sechsten Preis irgendwann mal einheimsen zu können, um ja sein Lebenswerk da nochmal fortzusetzen. Klaus Teuber ist dann auch in den 80ern oder Ende der 80er mit Barbarossa damals auf den Plan getreten. Auch ein Spiel, was nochmal ein Stück weit besonders war, weil hier eben halt Knete mit ins Spiel hineinkam, was es in der Form eben halt auch noch nicht gab, wo wir eben halt Figuren dann auch kneten mussten. Und eine Sache, die ebenfalls nochmal auch materialtechnisch nochmal Besonderheiten hineinbrachten. Und wer hätte damals gewusst, dass Klaus Teuber 88 eben halt so einen grandiosen Start in seine Karriere gestartet hätte, die dann eben halt in 95 mit den Siedlern von Catan und den ganzen Folgespielen einen ja, phänomenalen Siegeszug durch die Brettspiellandschaft gezogen hat. Und das Eurogame in Deutschland und Europa oder auch eigentlich in der Welt so maßgeblich beeinflusst hätte, wie es eben halt Klaus Teuber damals getan hat. Spiele, die ebenfalls damals auf den Tisch kamen, die für mich halt nochmal wichtig waren, ist sicherlich das verpönte Monopoly, was heute kaum noch einer dann gerne spielt. Ich weiß aber, epische Partien, die wir dort hatten, genauso wie das Spiel Risiko. Ich glaube, das ist das Spiel, was ich tatsächlich an einem Stück am längsten gespielt habe. Da kann ich mich noch sehr, sehr gut dran erinnern. Da kamen Freunde von meinen Eltern zu Besuch mit ihren beiden Söhnen. Und wir hatten einen Hobbykeller, so hieß das damals, für die Kinder zum Spielen war oder umfunktioniert worden ist, wenn die Eltern da irgendwelche Partys gefeiert haben. Auf jeden Fall haben wir in diesem Hobbykeller da gesessen und haben Risiko gespielt und haben es, glaube ich, ich meine, wir hätten irgendwas um die 8-9 Stunden Risiko gezockt. Mit dem Ärgernis, dass, glaube ich, einer nach 3 Stunden rausgeflogen ist und 5 Stunden lang zugucken musste, bis dann irgendwann die Weltherrschaft feststand. Auf jeden Fall eine der epischsten Partien, die ich ja in meinem Brettspielleben damals erlebt habe. Ob ich mich nochmal auf 8 Stunden Risiko heute einlassen würde, wage ich mal dahingestellt lassen. Aber das waren sicherlich so Spiele, die eben damals auch ganz wichtig waren. Genauso wie das Spiel, ich meine, es hieß Fang die Maus, auch so ein sehr, sehr spannendes Spiel, kann ich euch leider jetzt nicht zeigen, weil im Podcast sind solche Spiele eben halt nicht so ja, mit Bildern zu hinterlegen. Aber auf jeden Fall hat man damals in so einem Rundlaufparcours eben halt Konstrukt, ein Gebilde aufgebaut, wo am Ende eine Kugel über eine Badewanne in verschiedene Ecken gesteuert worden ist. Und diesen Aufbau hat man während des Spiels getan. Auch sehr, sehr spannend. Also Material kam damals sehr, sehr massivst ins Spiel. Auch so Spiele wie Spiel des Lebens sind Sachen, die ich damals rauf und runter gespielt habe, die irgendwo cool waren. Als Kinder hat man ja Vater, Mutter, Kind dann halt auch gespielt. Und hier konnte man tatsächlich eben halt Geld ausgeben, man konnte einen Beruf annehmen, man hat irgendwelche Versicherungen gekauft, das Geld gehäuft und sich am Ende dafür entschieden, entweder in der Villa zu leben oder in einem Haus, je nachdem, was dann besser passte. Anderes Materialspiel, was mir noch so durch den Kopf gegangen ist, sind die gefräßigen Hippos. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Da sind so 4 Hippos, die eben halt ja, wie in einem Kreuz angeordnet sind und dann wurden Kugeln in die Mitte geschmissen und man hat dann versucht eben halt, ja, möglichst viele von diesen Kugeln aufzufressen und einzuverleiben. Ebenfalls Spiele, die dann schon so ein Stück weit auch mit Elektronik daherkamen, war Fische versenken. Das gab es damals halt auch schon. Also das, was wir vielleicht heute wieder so ein bisschen zurückgezogen eher auf so ein Blatt Papier spielen, gab es damals dann halt, ich glaube auch von MB, die waren ja damals mit diesem großen Gong, wo auch sehr viel Fernsehwerbung damals geschaltet worden ist. Ich glaube, das kennt ihr wahrscheinlich auch noch. MB-Spiele präsentiert. Bong. Und dann kam eben halt das neueste Spiel von MB. Die Marke, die ja mittlerweile auch nicht mehr existent ist und im großen Hasbro-Universum dann untergegangen ist. Auf jeden Fall gab es damals eben halt dieses Schiffe versenken, was elektronisch gespielt worden ist, wo wir dann Informationen dann da bekamen. Es gab sehr, sehr viel Plastikspielzeug, was damals auf den Markt geworfen ist, wie Slotter, wo wir eben halt ja, so kleine Chips in der richtigen Reihenfolge runterbringen mussten oder Vier gewinnt, was eben damals auch ein Spiel war, was sehr, sehr häufig gespielt worden ist. Ja, also die 80er waren tatsächlich für mich ein sehr spielintensives Jahr oder Jahrzehnt sozusagen mit ganz, ganz vielen anderen Sachen. Und ich glaube, es hat auch ein Stück weit damit zu tun, was ich eingangs sagte, um den Bogen jetzt wieder ganz zurückzuspinnen, dass es damals tatsächlich weniger Ablenkung halt auch gab, was Fernsehen anging. Wie gesagt, Computer gab es ja in dem Maße gar nicht. Also ein Handy oder sowas haben wir ja alle nicht besessen. Das heißt, wir waren entweder draußen oder aber drinnen und haben uns dann eben halt mit Lego, Playmobil oder aber dann eben halt auch mit solchen Brettspielen beschäftigt und auch untereinander dann eben halt viel gespielt und ausprobiert. Das, was heute ein Stück weit ja abhanden gekommen ist, ich aber persönlich sehr, sehr schön finde. Und damit lassen wir die Sendung so ein Stück weit hier ausklingen, dass gerade diese Sehnsucht nach Analogie, nach Gemeinschaft, nach Zusammensitzen mittlerweile so stark ist, dass immer mehr Leute eben das Brettspiel für sich entdecken. Und wenn Corona einen Segen hatte, dann war es sicherlich, dass die Leute das Brettspiel auch noch mal stärker für sich entdeckt haben, gerade auch in der Familie. Das, was ich in den 80ern mitbekommen habe, haben eben ganz viele Familien auch erlebt für sich. Da, wo man ja, gezwungen war, eben halt in den eigenen vier Wänden zu bleiben, kamen neben Puzzlen, die also eine Renaissance erlebt haben, eben halt auch ganz, ganz viele Brettspiele neu auf den Tisch. Und viele Familien haben das für sich auch neu entdeckt, dieses Hobby, sich eben gemeinschaftlich hinzusetzen, diese Zeit gemeinschaftlich eben halt auch zu genießen, vielleicht nicht irgendwo am Handy zu kleben oder die nächste Serie zu streamen, sondern eben halt tatsächlich diese Zeit am Tisch, wo man sich eben halt auch untereinander unterhält, wo man eben halt auch gemeinschaftliche Erlebnisse hat, daher auch ein sehr, sehr intensives Thema der kooperativen Spiele, die in den letzten 5-6 Jahren massivst nach oben gepusht worden sind, eben halt zu erleben und ja, eine schöne Zeit zu verbringen. In diesem Sinne hoffe ich, hat euch meine Rückreise in die 80er Jahre gefallen. War mal vielleicht eine etwas andere Art und Weise der Erinnerung. Mir hat es viel Spaß gemacht, tatsächlich im Vorfeld da einzutauchen, mich an meine Kindheit oder Jugend zu erinnern. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Genießt die Zeit, denkt daran, es ist die Zeit, wo wir mit ja, unseren Familien oder auch Freunden zusammenkommen und diese Zeit auch intensiver genießen durch wunderschöne Gespräche. Durch aber vielleicht auch einen schönen Abend am Brettspieltisch und das als gemeinschaftliches Erlebnis dann auch mit nach Hause zu nehmen und vielleicht auch dann in 2025 nochmal stärker auch zu intensivieren und viele Partien und schöne Abende, Tage, was auch immer, dranhängen zu können. In diesem Sinne, frohe Weihnachten, guten Rutsch, einen guten Start in das Jahr 2025 und wir sehen uns dort bestimmt. Macht's gut, das war der Bibel Talk 218 mit einer kleinen Zeitreise in die 80er. Tschüss, euer Christoph.